Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen, fast live aus Hamburg.
Es ist Mittwoch, der 30. Oktober 2019. Ich bin Lars Nikolaisen, Friseurmeister und Friseurunternehmer aus Hamburg und ich begrüße euch zur 11. Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist mein wunderbarer Kollege und Podcastfreund Michael Brettmann. Oh Mann, ich freue mich auf diese Folge und ich freue mich auch auf mein Podcast-Getränk, denn heute öffne ich eine ganz besondere Limonade aus Italien. Ich habe die hier, ehrlich gesagt, noch nie im Supermarkt gesehen. Die heißt, warte mal, ich kann jetzt kein Italienisch, aber ich versuche es mal auszusprechen, Antica Ricetta Siciliana. Irgendwie so, ne? Antica Ricetta Siciliana Limone e Zenzero. Also, ne, alle, die Italienisch sprechen, bitte ich jetzt hier nicht so laut zu lachen. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber das ist so eine coole Flasche. Sieht auch so cool aus. Unglaublich. Und das ist eine ganz fantastische Zitronenlimonade mit Ingwer-Extrakten. Wirklich toll. Gibt's, wie gesagt, ich habe sie noch in keinem Supermarkt gesehen. Gibt's bei uns in einem neuen italienischen Restaurant, in dem sie monatlich vor kurzem waren. Und die nette Inhaberin hat mir 6 kleine Flaschen für zu Hause verkauft. Herrlich. Und eine davon habe ich jetzt in der Hand und öffne sie. Moment. So, kann man sich kurz trinken. Moment. Oh. Oh. Das perfekte Sommergetränk. Leider jetzt Oktober, November, aber na gut, der nächste Sommer kommt ja bestimmt. Ne? Gut, diese Podcast-Folge ist nicht nur vollgepackt mit guten Limonadengetränken, sondern sie ist auch vollgepackt mit vielen spannenden Themen. In der letzten Woche erreichten uns 2 Branchenthemen, die für ja wirklich große Aufmerksamkeit gesorgt haben. Nämlich zum einen, Coty hat angekündigt, sich im kommenden Jahr von Wella Professional zu trennen. Und zum anderen, der Bundestag hat ebenfalls für 2020 einen Mindestlohn für Auszubildende beschlossen. Beide Themen sorgten bei mir zumindest für ziemlich viele und heiße Telefonate und ja, auch recht emotionale Diskussionen im Netz. Ich werde euch in dieser Folge jetzt gleich meine persönliche Sicht und Einschätzung auf diese beiden Themen mitteilen. Danach folgt mein Gast, ich habe es ja gerade eben gesagt, Michael Brettmann ist bei uns zu Gast und der verzichtet in seinem Hauptsalon ab sofort aufs Bargeld. Bei ihm kann man also nur noch bargeldlos im Salon bezahlen. Wieso er das macht, was seine ersten Erfahrungen sind und warum er für diesen Schritt im Internet von Kolleginnen und Kollegen nicht nur bejubelt, sondern vor allem ziemlich angefeindet wird, darüber spricht er mit mir heute in diesem Podcast. Und zum Schluss habe ich auch noch einen wirklich wunderbaren Musiktipp für euch. Eine Playlist, die zum Tanzen einlädt und die darüber hinaus auch etwas mit unserer Branche zu tun hat. Ihr könnt euch wirklich drauf freuen. Also, es gibt viel zu besprechen. Lasst uns beginnen. In der letzten Woche gab Coty bekannt, sich im kommenden Jahr von Wella Professionals zu trennen. Die Aufregung war und ist weiterhin groß. Denn erst 2015 wurde Wella Professionals von Procter & Gamble an Coty verkauft und es war eine besonders für die Wella-Mitarbeiter damals ziemlich unruhige Zeit. Dass man darauf jetzt keine Lust mehr hat, ist, glaube ich, nur selbstverständlich. Und auch bei mir stand das Telefon nicht mehr still. Ich war zwar noch nie Mitarbeiter bei Wella, aber wenn man so wie ich seit mittlerweile 28 Jahren mit einer Firma wie Wella eng zusammenarbeitet und freiberuflich auch auf vielen Wella-Bühnen stand und steht, dann gehört man anscheinend schon gefühlt für viele Branchenteilnehmer zum Wella-Inventar. Die Reaktionen, die mir entgegengebracht worden sind, waren unterschiedlich, aber keine, das muss man so sagen, keine war positiv. Die einen waren genervt und die anderen sprachen mir Mitleid aus. Und Mitleid ist ja jetzt wohl das Letzte, was man bekommen möchte. Ich habe in den letzten 3 Tagen intensive Gespräche geführt mit 3 unterschiedlichen Führungskräften bei Wella Professionals und ich hatte jedem meiner Gesprächspartner angeboten, hier als Gast in meinen Podcast zu kommen, um über diese aktuelle Situation zu sprechen. Aber Das war nicht möglich. Ich hatte jetzt zwar nicht das Gefühl, dass keiner Lust hatte, mit mir zu sprechen. Eher im Gegenteil. Also man hat schon ganz gerne eigentlich mit mir gesprochen. Ich glaube, das hätte man auch gerne in diesem Podcast getan. Aber aufgrund vom internationalen Aktienrecht ist das aktuell super schwer, öffentlich als Führungsperson mehr als nur irgendwelche Floskeln in ein Mikrofon zu sprechen. Und auf Floskeln hatte irgendwie keiner meiner Gesprächspartner Bock. Und ja, dafür habe ich natürlich auch Verständnis. Und deswegen kann ich euch heute in dieser Podcast-Folge nur meine ganz persönliche Sichtweise mitteilen. Und das ist so ein Mix aus genervt sein und aus Vorfreude. Natürlich nervt es mich, dass durch den anstehenden Verkauf für die Menschen bei Vella Professionals wieder unruhige Wochen und Monate bevorstehen werden. Es ist nie gut, es ist wirklich nie gut, wenn eine Firma zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Erst war da der Verkauf von Procter & Gamble, dann an Coty und wie es jetzt weitergeht, an ja wem auch immer. Es gibt ja mehrere Gerüchte, mehrere Firmen, die da genannt werden. Mein Gott, also egal, was da jetzt kommt, es ist immer nicht gut, wenn es da so eine Unruhe gibt. Aber es gibt ja schon eine gewisse, wie soll ich das sagen? Man hat sich in dem Haus vielleicht auch schon an dieser Situation so ein bisschen gewöhnt, nicht? Und somit keimt bei mir auch ein wenig Hoffnung auf, dass man sich in der Vella-Zentrale mit dieser Situation ja mittlerweile ganz gut auskennt und das Tagesgeschäft nicht so sehr darunter leiden wird. Vieles, was ich diesbezüglich von außen beobachte, stimmt mich auch zuversichtlich, das muss ich sagen. Also die Produktneuheiten 2020 sind fest eingeplant und werden auch alles, was ich höre, wie geplant auch veröffentlicht. Und auch an allen Projekten, in denen es nicht nur alleine um Vella geht, sondern um die gesamte Friseurbranche und an denen ich auch manchmal weniger, manchmal mehr aktiv beteiligt bin, auch diese Projekte wurden gleich nach dieser Presseankündigung, dass Vella zum Verkauf steht, bestätigt. Und diese Projekte werden auch weiter vorangetrieben. Ja, und dann bekam ich noch ein, zwei Tage später nach dieser Pressemitteilung auch noch eine E-Mail mit einer Einladung zur Vella-Partnertagung im Januar 2020. Na, das sind dann alle Top-Akteure und alle Schulen, die mit Vella kooperieren, mit dabei. So ein Treffen gibt es ein- bis zweimal im Jahr. Und das gibt es jetzt auch im Januar 2020. Und auch dieses Treffen wurde bestätigt und das Treffen trägt sogar diesen wunderbaren Namen Gemeinsam in die Zukunft. Also, auch dieses Motto werte ich jetzt einmal als ein positives Signal von Vella. Ich bin jedoch, so gerne ich Vella habe, ich bin jedoch dennoch davon weit entfernt, hier in diesem Podcast jetzt zum Vella Professionals Anwalt zu werden. Das brauchen Sie auch nicht und das möchte ich auch gar nicht, denn ich weiß, es gibt sehr viele, sehr tolle und innovative Industriepartner in unserer Branche. Da hat sich in den letzten Jahren wirklich ja ganz viel getan und ja, viele kleine und große Firmen geben unglaublich viel Power in diesem Markt. Das ist wirklich fantastisch. Die Konkurrenz ist besser und für Vella definitiv härter geworden. Und das weiß man sicherlich auch in Darmstadt. Und ich denke, wir als Branchenteilnehmer sollten aufmerksam verfolgen, was sich da jetzt in den kommenden Monaten so alles tun wird. Aber wir sollten uns auch verstärkt auf unser Geschäft konzentrieren. Denn das, was in der Industrie passiert, ganz ehrlich, darauf haben wir auch wenig bis gar keinen Einfluss. Eine letzte Anmerkung zu diesem Thema. Alle drei Vella-Mitarbeiter, mit denen ich telefonierte, wirken auf mich zwar angespannt, aber um es ganz ehrlich zu sagen, also keiner von denen wirkt jetzt auf mich so wirklich traurig. Also das überraschte mich schon ein wenig, aber ich habe das so wahrgenommen. Ne? Mit den Menschen, mit denen ich sprach, da merkte ich schon, dass die sich nicht unbedingt freuen auf diese Übergangsphase und so, die jetzt vor einem liegt. Das ist alles natürlich, kann auch anstrengend werden. Aber also keiner hat zu mir jetzt gesagt, er ist total traurig und das ist total schade, dass es so, wie die Konstellation jetzt war, nicht weitergeht. Und das kann ich jetzt auch völlig falsch interpretiert haben. Das ist jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung nach diesen Gesprächen. Aber wenn dem so ist, dann wäre das ja auch mal eine Aussage. Ne? Also es ist spannend, wie es da weitergeht und ich werde natürlich zur gegebenen Zeit auch in diesem Podcast weiter mal einen Blick auf dieses Thema werfen. Blicken wir nach Berlin, denn dort beschloss der Bundestag in der letzten Woche einen Mindestlohn für Auszubildende. Ich halte dies für eine falsche und gerade für die Friseurbranche für eine fatale Entscheidung. Ich schrieb meine kritischen Gedanken zu diesem Thema letzte Woche auch in meinen Blog. Den Link zu diesem Blogbeitrag packe ich jetzt hier in die Shownotes, genau wie auch einen Artikel zu diesem Thema, welcher auf Spiegel Online erschien. Ich möchte jetzt also nicht alles wiederholen, was ich im Blog geschrieben habe. Ihr könnt es ja selber nachlesen. Im Kern geht es darum, dass Ausbildung schon heute für viele Friseure zu zeitaufwendig und zu teuer ist und keine 20% der Friseursalons in Deutschland mehr ausbilden. Und eine Verteuerung der Ausbildung wird dazu führen, dass noch weniger Friseure ausbilden werden, dass große Unternehmen weniger freie Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen werden und dass damit der Druck am Mitarbeitermangel an Dynamik gewinnen wird. Der Kampf um Mitarbeiter wird durch diese Entscheidung definitiv weiter steigen. Und natürlich muss man diese Entscheidung, die da in Berlin getroffen worden ist, nicht nur und einseitig negativ sehen. Unser Kollege Christoph Steineken schrieb mir auf Facebook, dass er sich für den Mindestlohn für Auszubildende sogar freut. Er selbst bildet aus, er hat aktuell 4 Auszubildende und sieht in dieser Entscheidung des Bundestages auch Chancen für unseren Beruf. Zum einen kommen wir erneut einen kleinen Schritt weiter weg von dieser Schmuddelecke beim Friseur, da verdienst du ja nichts. Und zum anderen werden Betriebe gezwungen, besser und professioneller auszubilden und damit kann auch das Niveau der gesamten Friseurbranche steigern. So der positive Ausblick von Christoph Steineken. Und ich empfinde, beides sind gute Gedankenansätze und mit beiden kann ich auch ein Stück weit konform gehen. Jedoch befürchte ich, ist hier der Wunsch der Vater des Gedanken. Denn um realistisch wieder mehr Menschen in unserem Beruf zu bekommen, benötigt es aus meiner Sicht andere politische Weichenstellungen. Und wenn ihr Beispiele haben wollt, dann ja, kann ich sie euch gerne nennen. Hier sind meine Top 3 Vorschläge für die Politik. Lasst es uns wie die Schornsteinfeger machen, denn da gibt es eine verbindliche Ausbildungsumlage. Was heißt das? Das würde bedeuten, jeder Salon, egal wie groß oder klein er ist, muss anteilig einen Monatsbeitrag für Ausbildung leisten. Und diese Summe X wird dann auf die Salons verteilt, die nachweislich erfolgreich ausbilden. Das wäre ein Mini-Invest für jeden einzelnen Salon, aber eine riesige Erleichterung für die Ausbildungsbetriebe. Warum gibt es BAföG nur für Studenten und nicht für Auszubildende? Hier könnte doch der Staat für Attraktivität sorgen, ohne die Kosten für die Friseursalons zu erhöhen. Ach ja, auch über steuerliche Erleichterungen für Ausbildungsbetriebe könnte man doch mal in Berlin nachdenken. Oder nicht, liebe GroKo? Also ich denke, der Mindestlohn für Auszubildende ist sicherlich ja nicht nur schlecht. Das ist sicherlich eine gute Sache, besonders für Berufe, in denen Auszubildende schon schnell produktiv mitarbeiten und für Umsatz sorgen können. Ja, wir kennen das aus dem Handwerk bei Kfz-Mechaniker als Beispiel. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel von vielen. Da wissen wir alle nicht, wenn wir unser Auto in die Werkstatt geben, wer hat denn da an diesem Auto jetzt geschraubt? War das jetzt ein Meister? War das ein Geselle? War das jetzt ein Auszubildender? Ganz zum Schluss siehst du es vielleicht auf der Rechnung, ne, wenn da der Stundenlohn für den Meister, für den Gesellen und für den Auszubildenden abgerechnet wird, aber es ist halt nicht so wirklich transparent. Und in solchen Berufen kann ich mir so einen Mindestlohn für Auszubildende ganz gut vorstellen. Das hebt sich ja auch die Attraktivität für die Ausbildung. Aber in Berufen wie unseren, wo man direkt und zwar ganz direkt am zahlenden Kunden arbeitet und wo die Kunden immer fordernder und immer kritischer werden, da befürchte ich, dass die logische Konsequenz so aussehen wird, dass noch weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen und dass noch weniger ausgebildet wird. Und das bedeutet, der Druck wird sich erhöhen und die Unsicherheit wird zunehmen. Denn in unserem Beruf arbeitest du halt nicht an der Wand, an der Steckdose oder am Motor, sondern du arbeitest direkt am zahlenden Kunden. Da kannst du nicht den Brief nochmal schreiben, wenn er nichts geworden ist. Du bist halt immer sofort live dabei. Tja, und insofern kann ich diese Entscheidung des Bundestages zumindest für meinen Beruf oder für unseren Beruf leider nicht als eine positive Entwicklung sehen. Schade, schade, aber ich denke, es wird für uns immer schwerer. Michael Brettmann ist zum zweiten Mal bei mir zu Gast. In Folge 004 sprach ich mit Michael über seine komplizierte Preisliste, die er selber als die komplizierteste Preisliste Deutschlands damals bezeichnet hat. Das Gespräch war für mich ganz persönlich so inspirierend, dass wir bei uns, bei Nikolaisen, im ersten Quartal unser Preissystem höchstwahrscheinlich komplett verändern werden. Nicht 1:1, wie es Michael macht, aber dieses Gespräch hat mich inspiriert. inspiriert, an dieses Thema ranzugehen. Und ob ich jetzt auch mein Bezahlsystem nach dem nächsten Gespräch mit Michael verändern werde, das weiß ich noch nicht. Aber ich spreche jetzt gleich mit Michael Brettmann über seine neueste Entscheidung. Denn ab sofort ist das Hauptgeschäft von Michael Brettmann ein bargeldloser Friseursalon. Bei ihm kann man nur noch mit Karte oder mit iPhone bezahlen, aber nicht mehr mit Scheinen und mit Münzen. Klar, dass ich darüber mehr wissen wollte und ihn angerufen habe. Das Gespräch haben wir kurz vorher aufgezeichnet und ich möchte euch schon mal vorwarnen, ab Minute 16 fängt Michael Brettmann an zu husten. Und die Erkältung, die sich bei ihm schon anbahnt, er hat mir das schon im Vorgespräch gesagt, dass er glaubt, er bekommt bald mal eine Erkältung, die wollte jetzt ausgerechnet bei unserem Gespräch bei ihm durchbrechen. Ja, Wahnsinn. Aber Keine Angst, wenn ihr das jetzt hier gleich hört. Nach nur wenigen Minuten kommen wir beide auf diese großartige Idee, dass ich Michael doch einen Hustenbonbon mal in den Mund stecken sollte. Und ab Minute 22 ist das Gespräch dann wieder völlig hustenbefreit und wir erleben erneut einen Michael Brettmann, der dieser Branche sehr viel zu geben hat. Herzlich willkommen beim Nummerdeutlich-Podcast, Michael Brettmann.
Ja, hallo, freue mich, bei dir zu sein.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Du bist ja der erste Gast, der zweimal in diesem Podcast zu Wort kommt. Das ist doch schön, oder?
Ja, stimmt.
Das ist unsere,
ich möchte gerne öfters.
das ist unsere alte Podcast-Verbundenheit, Michael.
Ja, genau. Nur die Uhrzeit ist jetzt ungewöhnlich, weil sonst haben wir immer donnerstags gehabt, ne? Oder donnerstags morgens, glaube ich. Aber ja, ist immer schön, am Mittwoch das zu machen.
Tja, die Tage ändern sich und die Themen ändern sich auch, denn heute möchte ich ja mit dir über das sprechen, was du schon seit ein paar Wochen oder was dich schon seit ein paar Wochen und Monaten umtreibt und was du jetzt ja in dieser Woche konsequent verfolgst. Nämlich, du verzichtest in deinem Salon komplett auf Bargeld und du erlaubst nur noch Kartenzahlung. Erklär mir und erklär uns mal, warum macht ihr das eigentlich? Wie bist du darauf gekommen?
Also erstmal bin ich drauf gekommen im Februar. Da hatte ich ein Online-Seminar mit Phil Jackson. Ich habe also da so ein Online-Seminar gemacht für Preissteigerung. Und dann sagte er so nebenbei, dass die seit 2 Jahren kein Bargeld mehr nehmen in England. Und da habe ich so gedacht, ach, das wäre ja eigentlich praktisch. Aber habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Und ja, dann habe ich monatelang gar nicht mehr drüber nachgedacht, hatte das auch gar nicht irgendwie angestrebt. Und dann hatte ich den Kontakt mit der Marion Stahl, auch wegen bargeldlos, weil ich bin ja nicht der erste Friseur, der auf bargeldloses Zahlen umstellt. Es gibt ja schon Friseure, die das machen. Und dann hatte ich so ein Erlebnis im Salon und so immer Stress mit der Kasse, weil ich übe schon immer die Kasse immer passend zu haben. Und da wir bei uns im Geschäft Probleme mit der Rezeption haben gerade, also mit der Besetzung dieser und viele an der Kasse tätig sind bei uns, stimmte die Kasse vor allen Dingen montags oft nicht. Also das heißt, dass da die aus Versehen EC nicht angeklickt wurde und dann war das bar vermerkt, aber dann stimmte der Bargeld.
Ja, das kennen wir doch alle, das kenne ich auch ganz gut.
Ja, und man weiß jetzt nicht, in wie genau das jetzt umgesetzt wird mit der Kassennachschau, dass die kommt, ist ja klar. Aber wie konsequent die umgesetzt wird, ist nicht klar. Aber da du mich ja schon gut kennst, ich bin da immer super gründlich, ich will da kein Risiko eingehen, war das für mich immer ein Problem. Und ich habe immer wieder darüber gesprochen, dass die Kasse stimmen muss, die Kasse muss stimmen. Und wenn du jemanden einkaufen schickst und gibst dem 20 Euro mit, dann musst du Zettel einlegen, dass die 20 Euro gerade weg sind. Und dann habe ich gedacht, das schaffen wir ja nie, ne? Weil wir so viele sind bei uns. Und also es war immer so ein Dauerthema bei mir.
Okay, und also dann, es war, ja gut, und dann?
Und dann gab es einen Tag, wo Bargeld fehlte in der Kasse, 100 Euro. Und das war eine ganz komische Situation. Und dann hab ich die Kasse gemacht, ungewöhnlicherweise an dem Tag. Und habe dann gedacht, okay, ich habe schon gemerkt, aber stimmt nicht, weil ich die Kasse gemacht habe. Also ich mache die nämlich normalerweise selber gar nicht. Und dann habe ich gedacht, die stimmt bestimmt nicht. Und dann stimmte sie nicht, da fehlten 100 Euro. Und dann haben Denise und ich auch wieder unruhig geschlafen, weil wir schon mal mit Diebstahl zu tun hatten bei uns schon öfters. Und dann dachte ich, oh, jetzt geht das wieder los. Und am nächsten Morgen kam ich auf die Idee, in die Kassenschublade zu gucken. Dahinter.
Also hinter,
und
genau.
Dann war das Geld
genau.
Da hinten. Mhm. Und dann ist es dahinter gefallen. Und dann hatte ich die Chance voll. Hab gesagt, so, ich hatte immer den Wunsch mal, dass wir kein Bargeld mehr haben. Aber wir haben auch 60%, 70%, 80% Kartenzahlung jener Monat. Und dann habe ich von Marion gehört, Marion Stahl, die ist ja Unternehmensberaterin in Süddeutschland. Und sie hat mir gesagt, dass sie das schon Salons umgestellt hat, beziehungsweise ab der Neueröffnung sogar. Und da habe ich gedacht, so, jetzt Butter bei der Fische. Sag mal ja so, ne? Butter bei der Fische.
Das sagen wir zumindest in Hamburg so. Wenn ihr das in Wuppertal genauso sagt, bin ich ja sehr zufrieden.
Ja, bin sehr zufrieden. Und dann habe ich so für mich überlegt, zu 99% habe ich mich entschieden, kein Bargeld mehr zu nehmen und habe das auf Facebook gepostet. Und damit habe ich dann den letzten Nagel zu meinem Sarg dann, beziehungsweise zu dieser Entscheidung, dann gar nicht mehr fällen können, weil das wurde dann hinterher so interpretiert. Michael Brettmann stellt auf Bargeld los und dann...
Da gab es ja auch ein Interview, glaube ich, ne? Im Salon oder ich weiß gar nicht, wer das geführt hat. Zwei sogar.
Ja ich habe das gepostet. Ich mache das ganz gerne bei meinem Privataccount, dass ich bestimmte Dinge mal so abtaste. Wie ist das? Wer macht das? Was denkt ihr darüber? Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich denke darüber nach, Bargeld los zu zahlen. Was meint ihr dazu? Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt kriege ich so ein bisschen Feedback. Und dann hatte ich eine Woche lang nur noch Spannung und zwei Interviews an dem Morgen. Eines im Salon und eines von Job her. Und da habe ich gedacht, hui.
Und dann kamst du nicht mehr, ja genau, und dann kamst du nicht mehr raus aus der Nummer. Hast du gedacht, okay, jetzt muss ich es irgendwie auch umsetzen. Was waren denn die größten Herausforderungen für dich bei diesem Prozess? Ich gehe mal davon aus, dass du ganz, 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 ganz viele Jahre ja beides erlaubt hast. Ne? Bei dir waren schon immer Kartenzahlungen möglich, aber auch Bargeld und. Du hast ja vorhin gesagt, dass von Monat zu Monat schwanken zwischen 60% und 80% eh immer schon Kartenzahlung war. So, und was waren jetzt für dich die größten Herausforderungen zu Beginn, als du gesagt hast, okay, wenn ich das konsequent umsetze, was muss ich dann tun?
Der größte Herausforderung für mich war, endlich zu akzeptieren, auch Kreditkarten zu nehmen, weil da habe ich mich immer gesträubt.
Das gab es bei euch noch nicht, nur EC-Karte, oder?
Nee, wir hatten nur EC und Kreditkarte hatten wir zwar auch freigeschaltet, aber habe ich nie gesagt. Ne? So, wir haben immer gesagt, wir nehmen nur EC, weil das Geld ja auch später kommt und
genau.
Gebühr ist ja auch da.
Genau, weil es zu teuer ist.
Ja, und da ich aber privat auch ein unheimlicher Fan von Apple Pay bin, für die Hörer, Apple Pay ist ja jetzt so eine bargeldlose Methode, NFC, ist also Near Clearfield oder so heißt die.
Also dass du mit deinem, weiß ich nicht genau, also auf Deutsch, du hältst nicht mehr deine EC-Karte vor ein Gerät oder steckst eine Karte irgendwo rein, sondern du hältst nur noch dein iPhone an das Gerät und das Geld ist überwiesen.
Ach, das mit dem iPhone finde ich gar nicht so praktisch. Die Apple Watch ist so geil. Zweimal die Taste drücken, Handgelenk aus der Hüfte, erstaunt immer noch so manchen Tankstellen-Jobber, wenn der sagt, die ist ja bezahlt jetzt. Ich so, ja. Also, das ist halt einfach so schnell und praktisch. Und ich bin ja öfters in England und in England gibt es das ja schon seit 3 Jahren in vielen Kneipen. Und das ist halt so praktisch, du musst dein Portemonnaie nicht rausholen. Es ist die sicherste Methode zu bezahlen. Weil wenn die Uhr abgenommen wird, dann musst du erst wieder den Code eingeben, damit die funktioniert. Und weil in England musst du in der Kneipe, ja, also im Pub, jedes Mal bezahlen. Also du hast da keine Deckel. Ne? Du gehst jedes Mal an die Theke. Und da war mein erster Kontakt, weil Apple hatte Apple Pay im Januar eingeführt. Und dann war ich am Flughafen, am Flug nach Irland und habe das am Flughafen noch schnell eingerichtet, damit ich dann in Dublin sofort bezahlen kann. Und das ist halt so praktisch und so einfach. Und das war natürlich jetzt der letzte Grad, um zurück zu der Frage zu kommen. Das war eigentlich die größte Herausforderung, dass das alles so funktioniert mit den verschiedenen Methoden. Weil mir wichtig war, also nur EC finde ich nicht gut. Also das ist dann einfach zu einschränkend. Dann sollte man schon alle Möglichkeiten haben zu bezahlen. Mhm. Und das geht
also auch alle Karten. Also, genau, ja. Darauf wollte ich hinaus. American Express zum Beispiel.
Ja, Mastercard. Ja. Was nicht geht, ist PayPal, weil PayPal ist zu aufwendig von der Buchführung her, weil die ziehen immer gleich die Gebühren ab, das ist zu viel Theater. Und das war die größte Herausforderung. Und ja, natürlich die Kunden jetzt umzustellen, ist natürlich jetzt.
Wie habt ihr das kommuniziert?
Ja, ich habe das dann erstmal auf die sanfte Methode gemacht. Wir haben das dann erstmal so versucht, das funktionierte nicht. Dann habe ich zu meiner Mitarbeiterin Tiziana gesagt: Hör mal, wenn ihr es schafft, einen Tag kein Bargeld einzunehmen, dann lade ich euch, oder nicht, ja genau, wenn ihr in den nächsten Wochen es schafft, kein Bargeld anzunehmen, dann lade ich euch alle zum Trinken ein. Und dann sagte sie, und wenn wir das diese Woche nicht schaffen, dann lade ich dich zum Essen ein.
Oh.
Und das fand ich so klasse. Und ja, dann habe ich da.
Das ist eine super Antwort.
Ja, das fand ich auch beeindruckend. Und dann haben sie es am zweiten Tag geschafft. Und es gab wirklich einen Kunden, der wieder zur Bank gegangen ist und Geld eingezahlt hat, um dann mit der Karte wieder zu bezahlen.
Aber was ist denn, Michael, was ist denn, wenn ein Kunde aber unbedingt bar bezahlen möchte? Ich kenne mich jetzt in dieser Rechtsprechung nicht 100% gut aus, deswegen frage ich dich, ist man nicht verpflichtet, in Deutschland Bargeld anzunehmen?
Ja, und zwar ist Bargeld das offizielle Zahlungsmittel in Deutschland. Es sei denn, es ist in den Geschäftsbedingungen anders definiert. Und dann kann man das auch anders machen. Es gibt ja auch andere Berührungspunkte, wo man nicht bar bezahlen kann. Ne? Also es ist ja, da sind wir ja nicht die Einzigen. Und
sag mal ein Beispiel.
Ich weiß jetzt, was war das denn noch? Ja, wenn du zum Beispiel, manche kannst du ja nur noch online bezahlen, manche Sachen auch. Mhm. So. Ne, also es gibt ja teilweise.
Also bei Amazon online kann man nichts bar bezahlen, gehe ich von aus.
Ja, das ist ja auch klar. Ich weiß jetzt von einem Café in Berlin, die machen das jetzt auch, aber das ist jetzt kein gutes Beispiel. Aber manche Fahrkarten kann man zum Beispiel auch gar nicht mehr bar bezahlen. Es ist halt einfach die Entwicklung, die kommt. Und das sind ja auch diese Gegenargumente. Aber ich glaube einfach, dass das die Zukunft ist. Und deswegen will ich mich da auch jetzt öffnen. Und
aber es bedeutet, ich muss da nochmal drauf zurückgehen. Das heißt, wenn ein Kunde, ich glaube, ihr stellt ja jetzt um, ne? 1. November ist so der konsequente Tag, wo man sagt, ab da gar nicht mehr. Wenn ihr jetzt am 2. November jemanden habt, der sagt, ich bestehe darauf, ich will aber nur bar bezahlen, wie reagierst du dann?
Also ich werde ja jetzt nach dem Feiertag am 1. November, also 2. November, werde ich die Funktion in der Kasse abschalten. Dann haben wir gar nicht mehr die Möglichkeit, Bargeld einzunehmen.
Genau, aber jetzt stehe ich vor dir, ich habe das alles nicht mitbekommen, bin Neukunde und ich will aber unbedingt bar bezahlen. Also nur damit ich das verstehe. Beispiel. Genau.
Ja, also entweder machen wir das dann, dass er dann überweist, ne, dann machen wir das auf Kundenkredit, oder dass er das beim nächsten Besuch dann bezahlt. Ne? Also wir haben ja jetzt 2 Monate Übergangszeit gehabt, ein bisschen hektisch. Ich habe das vorverlegt, weil das so eine Twitter-Situation war. Weil ich kann auch gleich noch mal kurz die Umstellung erklären mit dem Bargeld. Aber das ist, ich kann es noch nicht sagen, weil das kann ich die ersten 2 Wochen beantworten, wie das ist.
Naja, oder in 2 Monaten oder wie auch immer. Aber klar, aber du hattest ja jetzt, das hast du gerade gesagt, ihr habt ja jetzt so eine Übergangsphase gehabt, ne, wo ihr, glaube ich, gesagt habt, wir nehmen kein Bargeld mehr an, aber wo ihr es doch genommen habt, wenn jemand keine andere Möglichkeit hatte.
Ja, das ist so. Wir hatten am Anfang das Bargeld in der Kasse und haben aber gesagt, wir nehmen kein Bargeld mehr. Dann gibt es die Situation, wenn die Rezeptionistin nicht da war, dann haben die Mitarbeiter einfach vergessen, dass wir kein Bargeld mehr nehmen. Das gibt's ja dann auch manchmal. Mhm. Ne, so, ach, habe ich ganz vergessen. Dann kam ich auf die Idee der Ideen, das Wechselgeld unten im Safe einzuschließen. Das heißt, es ist überhaupt kein Geld mehr da gewesen in den letzten 2 Monate oder 6 Wochen. Ne, und dann fing die Diskutiererei an. Es gibt also wirklich manche Kunden, die haben überhaupt keine Karte dabei. Das sind aber so diese so typische Kunden. Und dann gibt es natürlich die sich beschweren. So, das habe ich natürlich auch.
Wie oft kommt das vor? Einmal am Tag? Öfter? Seltener?
Nee. Es ist jetzt schon weniger geworden. Am Anfang kam extra einer rein im Laden, weil wir haben das so gemacht, unsere Kunden kriegen eine Erinnerungs-SMS und in dieser SMS steht dann schon drin, dass wir kein Bargeld mehr nehmen. Mhm. Und daraufhin kam ein Kunde, der nett ist und der schimpfte richtig, mit dir wollte ich sprechen und ich möchte mich nicht nötigen lassen, dass ich jetzt hier nicht bar bezahlen kann. Und dann habe ich ihm die Situation erklärt, dass es halt bei uns mit der Kassennachschau jetzt so schwierig wird in Zukunft. Und wir da jetzt einfach auch uns einfach sicherer fühlen, wenn wir da kein Bargeld mehr nehmen. Und da sagte er, ach ja, er war Masseur. Ne? Und ja, ach stimmt, mein Steuerberater hat mir da auch was geschickt. Das Datum war ja ursprünglich 1. Januar. Und das war eigentlich ein ganz gutes Datum. Auf jeden Fall hat er das dann eingesehen. Es gibt, es gab auch Facebook-Beschwerden. Das war ganz lustig.
Aber über die Beschwerden, weil du hast mir im Vorfeld ja gesagt, dass du ziemlich viel Shitstorm bekommen hast. Aber über die Beschwerden würde ich gerne im zweiten Teil des Gespräches zurückkommen.
Ja, ja, genau. Meine Kundenbeschwerden meint, nicht Friseure, sondern Kunde. Der sagte dann, stand auch mit Vollnamen da, Lars sowieso. Und ich werde jetzt als Kunde nicht mehr kommen. Und dann habe ich auf das Profilfoto geguckt, lange Haare, ne? Und der ist gar nicht Kunde bei uns. Das war ganz lustig.
Das war vielleicht Ironie.
Das war Ironie. Was total süß ist, sind die Älteren. Ich mache ja noch Haare auch und ich habe eine Kundin, die ist schon 88 Jahre alt. Und dann ist es ideal, schon während der Bedienung darüber zu sprechen, ach, wissen Sie eigentlich schon, dass wir kein Bargeld mehr nehmen? Und sie so, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich kann da nicht bezahlen. Und dann, ja, ausnahmsweise können wir es noch nehmen, aber in Zukunft müssen wir mit Karte bezahlen. Oh ja, aber ich habe so eine Karte gar nicht. Ne, ich habe das gar nicht. Und dann stand sie an der Kasse, machte ihr Portemonnaie auf, hatte 600 Euro Bargeld da drin. Und ich so, Frau Gust, sind Sie verrückt, dass ich gehört, nicht mit so viel Bargeld rumlaufen. Und da ist doch eine Karte. Entschuldigung, jetzt muss ich mal ganz kurz husten. Da ist doch eine Karte, sagt sie, ach, kann ich damit auch bezahlen? Ja, sage ich, wenn Sie die Geheimnummer wissen. Und sagt sie, ja, die Geheimnummer weiß ich.
1234, hat sie dann gleich die Nummer genannt, oder wie?
Sie hat die Karte reingesteckt, also reingesteckt in das Gerät und dann die Kombination eingegeben, zack. Und ich so, ja, vielen Dank. Wie, sagt sie, war es das schon? Ja, sage ich, wie, ich habe jetzt bezahlt? Ja, Sie haben jetzt bezahlt. Und da hat sie mich im Arm genommen und sagte, ach, vielen Dank, dass Sie mir das gezeigt haben. Ne, so. Und dann musste sie mir noch versprechen, mit maximal 50 Euro rumzulaufen.
Aber hast du denn auch, also erstmal natürlich an dieser Stelle danke, dass du trotz Erkältung gesagt hast, du willst diesen Termin, den wir ja schon vor ein paar Tagen besprochen haben, dass du den einhalten willst. Also ne, du darfst ruhig 2-3 Mal husten, Michael, ist kein Problem.
Ja, tut mir leid.
Ja, ist ja kein Thema, weil wir wollen ja inspirieren oder ich möchte ja inspirieren mit diesem Podcast. Ich würde ja gerne so ein bisschen mehr noch Hintergründe erfahren. Hast du denn auch, also weißt du denn, ob auch Kunden weggefallen sind oder rechnest du damit, dass Kunden in den nächsten Monaten wegfallen?
Ich rechne damit, weiß aber noch nichts von Speziellen. Also bis jetzt noch nicht. Also es werden aber welche wegfallen, ganz bestimmt, wenn wir es endgültig umgestellt haben. Mhm. Ach ja, jetzt habe ich richtiges Kratzen. Ja, Entschuldigung.
Ach, man muss dann irgendwie, man muss dann irgendwie gleich mithusten, finde ich, wenn einer hustet. Ja. So geht es mir.
Ja, ist gar nicht so schlimm eigentlich. Kommt immer so zeitweise. Und jetzt habe ich so einen Flusen da.
Aber dann versuch doch am besten beim nächsten Mal, guck mal genau, wo dein Mikrofon ist. Und wenn du merkst, du musst husten, dann drehst du dich weg von diesem Mikrofon. Dann einfach.
Ja. Ja, Gott, mein Gott.
Ja. Du warst ja schon immer ein Trendsetter. Ne? Bei uns sind auch aktuell diverse Mitarbeiter gerade krankgeschrieben wegen Erkältung. Also insofern.
Wir wollen über schöne Themen reden, oder?
Ja, genau. Aber insofern, ne, du bist da ja voll im Trend wieder. Sag mal, Michael, als wir diesen Termin festgemacht haben, da hatten wir telefoniert und da hast du zu mir gesagt, Lars, ich musste mich auf Facebook und Co. noch nie solch einem Shitstorm aussetzen wie jetzt mit diesem Thema bargeldlosen Zahlen. Sag mal, wer beschimpft dich da eigentlich und was wirft man dir vor?
Also, es sind hauptsächlich Friseure. Massiv, ich bin noch in meinem ganzen Leben, ich habe ja schon viel angeeckt in meinem Leben. Aber das habe ich noch nie, habe ich so noch nie erlebt. Das war unglaublich. Ich hatte wirklich Beleidigungen bis dass ich dämlich wäre. Und also, aber immer unter dem Deckmantel des totalitären Staates. China. Und denke mal, was hat China damit zu tun? Ich meine, das, die Kontrolle für den Staat, was machst du denn, wenn wir mal eine Diktatur haben und das Konto gesperrt wird? Ja, dann mache ich jetzt schon nichts mehr, ne? Entschuldige. Mein Gott.
Hast du einen?
Jetzt schon nichts mehr. Und, ja?
Hast du einen Lutschbonbon oder so? Das hilft ja meistens.
Könnten wir mal eben eins holen. Können wir eine halbe Minute, kannst du dich irgendwas ankündigen noch?
Ja, genau. Ich erzähle nochmal irgendetwas, ja. Sonst stehst du auf.
Ich war wieder da.
Ja, genau so machen wir es. Ich denke, es ist ja auch für die Podcast-Hörer, für euch also, auch angenehmer, wenn nicht ständig gehustet wird. Ne? Aber das ist auch so eine goldene Regel von diesem Podcast. Der soll, also ne, der Sprecher am Anfang dieses Podcastes, der sagt es ja schon fast live aus Hamburg. Und ich möchte halt bei meinen Gesprächen möglichst nicht schneiden, sondern ich möchte wirklich, dass man live dabei ist und dass man auch wirklich merkt, wenn zwei sich unterhalten, ne, welche Stimmungen gehen da durch dieses Gespräch. Und insofern ist es mir ganz wichtig, hier jetzt in diesem Fall mal nicht zu schneiden. So, und einfach mit euch gemeinsam zu warten auf Michael Brettmann, den ich ja schon ewig kenne, ich habe es euch vorhin erzählt. Und bei solch einer Pause kann man dann auch manchmal ergründen, wie groß ein Haus oder ein Büro sein muss. Weil bei mir zum Beispiel wären die Wege relativ kurz. Ja, aber bei Michael scheint es so zu sein, dass da große Flure und Hallen durchschritten werden müssen, bis man zu seinem Hustenbonbon kommt. Interessant.
Es tut mir wirklich leid. Ich habe mich so darauf vorbereitet, dass das nicht ist, aber echt eine ganze Kanne Tee hier stehen, aber gut.
Gut. Wir versuchen das jetzt weiter durchzuziehen. Wenn es gar nicht geht, brechen wir halt ab und dann müssen wir das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufnehmen. Okay, aber wir waren gerade dabei, ne? Wer beschimpft dich und was wirft man dir vor? Also da hast du gesagt, die meisten sind Kollegen, die da eine richtige Breitseite geben und dann erzählen sie irgendwas von China, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, ich auch erst nicht. Das war so, ich wurde, ja wegen Freiheit, ne? Das ist das letzte Stückchen Freiheit, was man uns nimmt, ist die Bargeldzahlung.
Und, uns Unternehmer oder uns als Endverbraucher?
Als Unternehmer. Das waren ja alles Unternehmer, die mich beschimpft haben. Oh, jetzt habe ich die richtigen Bonbons. Es waren alles Unternehmer, alles Mitbewerber, Marktbegleiter, die zu mir gesagt haben, ich bin wahnsinnig, wir geben das letzte Stückchen Freiheit auf. Und wenn du dann darüber diskutiert hattest, dann kamst du halt einfach darauf, dass das letzte Stückchen Freiheit das Bargeld ist. China ist ja das falsche Beispiel, weil da sind ja diese Videoüberwachungen, die wir da haben, ist ja eigentlich das große Problem und nicht das Bargeld. Die haben ja noch Bargeld. Und also es war so, ich habe so diese blanke Wut, dieser blanke Hass, das habe ich so noch nie erlebt. Also es war für mich wirklich neu. Und habe davon geträumt, dass sie mir die Reifen aufstechen. Das war echt lustig, aber deswegen ist es ganz gut, man sollte das nicht zu öffentlich machen, wenn man das macht als Friseur, sondern eigentlich erstmal mehr intern machen und gar nicht so groß ankündigen auf den Facebook-Seiten. Das habe ich auch bei den anderen Friseuren, die das schon umgestellt haben, gemerkt. Da steht das gar nicht so großartig. Ne?
Aber ich verstehe, du musst mich doch nochmal mitnehmen, weil vielleicht übersehe ich jetzt etwas, was ganz klar ist. Aber ich verstehe trotzdem diesen Ärger nicht. Also wenn jemand sagt, das finde ich total bescheuert von dir, dass du das machst, dann heißt es ja im Umkehrschluss, er ist ja ein Befürworter vom bargeldlosen Zahlen. Jetzt könnte man boshaft sein und sagen, ja, die machen bestimmt Schwarzgeld. Jetzt kann man vielleicht aber auch nicht boshaft sein, dass man sagt, die wollen halt die totale Flexibilität für ihre Kunden. Warum auch immer. Aber warum bin ich denn mit dir sauer, wenn du sagst, du machst das? Weil wenn du etwas machst, was in meinen Augen für mich nachteilig wäre, das nachzumachen, dann mache ich es halt gar nicht nach. Also ich verstehe jetzt gar nicht, warum man darauf sauer sein kann. Ich könnte doch höchstens sagen, dieser Vollidiot, der macht das schön blöd, ich mache das nicht. Also, Also, ja, also warum ist da so viel Emotionalität und so viel Hass, dass du denkst, da können dir welche die Autoreifen aufstechen?
Es ist halt einfach so. Und vielen Dank, dass du jetzt so viel gesprochen hast. Jetzt konnte ich wirklich mal richtig meinen Hals klar kriegen. Es ist einfach so, dass ich dann hinterher bei mehreren Gesprächen gemerkt habe, das letzte Stückchen Freiheit ist halt einfach nebenbei bar einzunehmen und das irgendwo im Keller zu deponieren. Und wenn das Konto gesperrt ist, lebst du halt davon erstmal eine Weile. Ja, aber und das konnte ich nicht verstehen am Anfang, weil ich kann nicht leben, wenn ich das Bargeld im Keller hätte, weil ich muss meine Miete, meine ganzen Kosten muss ich ja überweisen. Und ich kann dann nicht weiterleben.
Wenn ja, aber noch einmal, ich muss noch mal drauf zurück, weil ich verstehe es halt immer noch nicht. Wenn du der Bundeskanzler wärst oder wer auch immer und du bestimmst, das muss jetzt jeder so machen, dass du dann sauer bist, weil du dann vielleicht deine Existenz bedroht siehst. Das, wir wollen jetzt hier nicht über das Thema Schwarzgeld explizit sprechen, aber wenn du dann davor Angst hast, dann könnte ich es ja verstehen. Aber du bist doch nur ein Kollege, der das in seinen Salons macht, das muss mich doch gar nicht interessieren. Ich kann dir sagen, hey, das ist eine tolle Idee, ich glaube, das mache ich auch. Oder ich kann sagen, das ist eine blöde Idee, würde ich niemals machen. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber warum ist man dann sauer? Also das verstehe ich nicht.
Ja, die haben Angst, was der Schule macht. Ne? So, weil eins ist ja klar, ich bin ja immer ein Verfechter von Ehrlichkeit gewesen jetzt die letzten Jahre und habe da immer für eingestanden. Aber ob ich wirklich ehrlich bin oder nicht, wenn ich mich zum bargeldlosen Zahlen entschieden habe, dann ist das wirklich ein Beweis dafür, dass wir wirklich kein Schwarzgeld machen. Weil es geht ja gar nicht mehr, ne? Mit Schwarzgeld, auch nicht mit irgendwelchen, irgendjemand sagte, ja, man könnte ja ein Auslandskonto nehmen, ob das überweisen kann. Also das ist natürlich Blödsinn. Das ist, ich nehme auch keine Bitcoins. Ne? Also ist ja Wahnsinn. Es ist einfach der klare Beweis dafür, dass wir ehrlich sind. Und die Kunden werden dadurch natürlich auch sensibilisiert, weil wenn wir denen sagen, natürlich, ja, wir haben jetzt Angst, weil ich habe mir die letzte Steuerprüfung steckt mir ja noch in den Knochen, die nehmen einen ja auseinander manchmal, ob man ehrlich ist oder nicht, trotzdem. Und ich will keine Fehler machen und deswegen bezahlen. Deswegen ist mir das einfach, deswegen fand ich das einfach auch so wichtig. Das ist aber auch ein schönes Zeichen. Und wenn ich Kollegen habe, die sagen jetzt, wir machen auch kein Bargeld mehr, dann weiß ich, oh, ja, der ist wirklich ehrlich. Weil ich kenne halt viele, die so tun.
Jetzt wird es aber interessant. Das bedeutet, dass in deinen Augen, wer trotzdem noch Bargeld akzeptiert, ist gleichzeitig unehrlich? Also dann bin ich ja unehrlich, weil wir machen das sowohl als auch. Ja, deswegen. Nein. Das könnte man dann falsch verstehen, wenn du sagst, wir sind ja ehrlich, wir machen ja no cash. Ja, also das signalisiert natürlich an mich und auch an andere vielleicht, du nimmst Bargeld, dann bist du nicht ehrlich. Das wäre natürlich auch ein falsches Signal, Michael.
Natürlich. Es ist so, dass ich dann den nächsten Shitstorm dann wieder hätte. Es ist mir auch eigentlich egal, was die anderen machen.
Ja.
Mittlerweile. Und mir geht es darum, dass ich das habe. Und ich sage auch nicht, ich will auch nicht das Bargeld abschaffen. Also ist gar nicht mein Bestreben. Aber bei mir im Laden will ich es nicht mehr haben. Solange diese Kassennachschauprüfung kommen und diese Proteste, die ich hatte, weil du hast ja recht, das klang ja so, als ob ich jetzt hier sage, ich verbiete, Michael Brettmann, Friseur aus Wuppertal, verbietet das Bargeld in Deutschland. Dem ist ja nicht so. Kann ich ja gar nicht. Ich habe das für mich jetzt entschieden, um sicher zu sein. Diese Proteste, die jetzt da kommen oder kamen, die hätten wäre mal besser gekommen, als diese Kassennachschau kam, dieses Gesetz dazu und jetzt auch das neue Fiskalgesetz, was jetzt kommt für neue Kassen und mit der Kassenmeldung, die wir machen müssen jetzt ab Januar, da hätten die Proteste sein müssen. Ich habe da nur reagiert auf das Finanzamt, dass die mich jetzt nicht irgendwie wegen einem dummen Zufall, weil wir vergessen haben, einen doofen Zettel in die Kasse zu legen, dann irgendwie bestrafen. Mhm. Und du weißt ja, wie sensibel das Thema ist.
Naja gut, wir hatten ja beide unsere große Betriebsprüfung letztes Jahr. Ne? Das werde ich auch nicht vergessen, wie viele Telefonate da hin und her gegangen sind. Also, die Vorteile für den Unternehmer, wenn man sagt, no cash, wir machen nur noch digitale Zahlungen, nur noch Kartenzahlungen, die sind ja vielseitig. Also du bist dann transparenter, das hast du gerade gesagt, ne? Du vermeidest Fehler, ne? Hast du vorhin auch gesagt, ne? Das kennt ja jeder von uns, hat bar bezahlt, aber du gibst EC an oder umgekehrt oder was auch immer. Dadurch hast du auch eine Zeitersparnis. Ich gehe mal davon aus, beim Tagesabschluss und. Das ist natürlich alles deutlich schneller. Und du hast auch die Sicherheit bei Finanzprüfung. Habe ich jetzt noch irgendeinen Vorteil vergessen?
Ja, du hast einen Vorteil nicht schön genug ausgeschmückt.
Na?
Es ist, auch wenn du dich mit anderen unterhältst, die das machen, es ist die pure Freiheit, kein Bargeld mehr zu haben. Du merkst auch bei der Bundesregierung, dass da alles drauf zielt, das Bargeld immer unbequemer zu machen, immer ungemütlicher. Das heißt, morgens schon, wir gehen ins Geschäft, wir müssen nicht das Wechselgeld aus der Kasse unten holen, aus dem Safe. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass wir Wechselgeld da haben überhaupt. Wechselgeld kostet auch jetzt Geld zu wechseln. Mhm. Bankeinzahlungen kosten Geld. So, und dann abends der Kassenabschluss, wenn dann immer, bei uns ist immer mal so, dass Bar und EC mal falsch eingetippt wurde. Kassenfehler hast du nicht mehr. Kassenabschluss ist in 2-3 Minuten gemacht. Du zählst kein Geld mehr. Das ist eine Befreiung, das ist ein Traum. Und überleg mal, Wechselgeld hochholen, dann zur Bank gehen, Geld einzahlen, kostet bei uns 20 Minuten Zeit. Ne, muss ja jemand raus und wieder rein. Dann diese Wechselei, dann diese Wechselfehler, die auch entstehen. Also das passiert ja auch manchmal, dass Wechselgeldfehler passieren. Und dann abends das Geld wieder zählen, einen Einzahlungsschein machen und das Wechselgeld wieder auf Seite zählen. Und manche machen ja noch ein Fehlprotokoll auch. Das ist so schön.
Okay, das habe ich jetzt verstanden. Also die Vorteile, die klingen auch für mich wirklich so, dass ich auch drüber nachdenke, mich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Die Vorteile für dich als Unternehmer kann ich total nachvollziehen. Gibt es überhaupt irgendeinen einzigen Vorteil für den Kunden?
Ja, für den Kunden gibt es den Vorteil, dass es schneller geht. Und dass er dann halt einfach, er hat auch mehr Übersicht über sein Geld. Und was wir schon gemerkt haben, ist, dadurch, dass das jetzt bekannter geworden ist, dass wir mit der Karte zahlen, wir hatten früher immer gegen Ende des Monats weniger zu tun, weil viele kein Geld mehr auf dem Konto hatten. Und da die jetzt mit Kreditkarte bezahlen können, haben wir jetzt nicht weniger Kundenbesuche dadurch. Das heißt, die Kunden müssen sich auch nicht Gedanken machen. Ganz ehrlich, Lars, du musst dir vorstellen, es gibt ja viele Friseure, die nehmen ja nur Bargeld. Ne? Und das finde ich unbequem. Und es ist ja wirklich eine Erleichterung. Die wissen nicht, geben sie 100 Euro aus, 150 oder 200 und dann so viel Bargeld in der Tasche. Ich will so viel Bargeld gar nicht mehr haben bei mir in der Tasche. Ich fühle mich da nicht mehr wohl.
Okay.
Sicher.
Okay, also über die Vorteile haben wir jetzt ausgiebig gesprochen und das waren ja auch einige, die du aufgezählt hast. Aber das ist ja, das Leben zumindest ist ja nicht immer so eine rosarote Welt. Es gibt ja sicher auch Nachteile für diese No-Cash-Salons. Also wir haben schon gesagt, der eine ist, dass vielleicht Kunden sagen, das will ich gar nicht. Aber wie sieht denn das zum Beispiel bei deinen Mitarbeitern aus? Ne? Wie hat das irgendeinen Einfluss aufs Trinkgeld zum Beispiel?
Ja, der Einfluss aufs Trinkgeld ist ein Riesenproblem. Hatten wir aber schon vorher, weil wir ja schon 70% Kartenzahlung hatten. Ist auch gut, dass du das Thema ansprichst. Wir haben jetzt eine Funktion eingerichtet, dass man jetzt über EC-Gerät auch Trinkgeld geben darf. Aber man muss das unbedingt überprüfen lassen vom Steuerberater. Es darf nicht durch die Kasse laufen. Das ist das Wichtige, weil sobald das in unserer Kasse drin ist, ne, und das ist so ganz komisch, für mich eigentlich bescheuert, aber das EC-Gerät trennt das vor dem Bezahlen. Das heißt, das Geld wird zwar trotzdem auf unser Konto überwiesen, aber es geht nicht durch die Kasse. Und da kann man dann per Zahlenkombination das Mitarbeiter zuordnen. Das sehe ich aber erst in der nächsten Woche. Dann ist es nämlich
100%. Das ist höchstwahrscheinlich von Kasse zu Kasse, von Computer zu Computer unterschiedlich. Aber ich verstehe jetzt immer noch nicht, also ich bin jetzt bei dir Kunde und ich muss jetzt 47 Euro zahlen und dann sage ich 50. Wie kriegt denn diese Mitarbeiterin jetzt diese 3 Euro?
Das wird in dem Gerät eingegeben. Gibt es eine Tippfunktion, also
Tipp ja, für Englisch. Aber wie kriegt sie das denn? Du hast ja gar kein Wechselgeld.
Das wird überwiesen dann. Das kommt aufs Konto und dann wird das überwiesen hinterher, das Geld.
Wer überweist? Du überweist.
Ja, es geht dann doch durch meine Kasse. Es ist auf meinem Konto, aber nicht in meiner Kasse drin. Also der EC-Bon, er trennt das vor dem Kassiervorgang. Und dann ist der Teil des Bezahlens, also der offizielle Teil, ist dann in der Kasse und das andere läuft an der Kasse vorbei.
Okay.
Und das ist aber egal.
Okay, Michael, wir beide haben uns doll lieb. Ja, und nichtsdestotrotz, und deswegen heißt der Podcast ja nun mal deutlich, ne, wollen wir ja die Themen deutlich besprechen. Du hast gerade eben gesagt, was für eine Zeiterleichterung es ist. Man muss kein Wechselgeld da mehr zählen und man muss dies nicht machen. Aber jetzt musst du nach Feierabend noch deinen Mitarbeitern 3 Euro Trinkgeld überweisen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wir müssen es nicht im Geschäft machen, im Geschäftsbetrieb, sondern im Büro. Es geht um mir geht es ja hauptsächlich um den Geschäftsbetrieb. Und wie das jetzt genau ist, ich habe es auch noch nicht offiziell bestätigt von meiner Steuerberaterin, aber ich weiß vom Ralf Steinhoff, der ja auch da ziemlich fit ist, dass das wohl geht. Es wird aber dann im Büro gemacht und das ist wohl dann einfach eine Abrechnung, die du abends dann hast.
Aber anscheinend macht ihr das noch nicht. Also das bedeutet doch, dass die Mitarbeiter, keine Ahnung, die zahlen dann vorne ihre 47 Euro, um bei meinem Beispiel zu bleiben, und packen dann trotzdem 3 Euro bar in eine Trinkgeldkasse oder so.
Trinkgeldfächer halten wir bei, natürlich.
Ne? Ja.
Das ist auch üblich so. Aber wir haben halt auch kein Wechselgeld mehr vorne, ne? Weil ich will kein Geld da vorne haben.
Aber dann hätte ich als Mitarbeiter schon Bedenken, dass ich vielleicht durch diese Entscheidung des Unternehmers, wir nehmen kein Bargeld mehr, dass ich vielleicht weniger Trinkgeld im Monat habe.
Du, die Situation haben wir ja schon, weil das ist ja schon so, dass wir 70% über 70% der Zahlungen über EC haben. Das haben wir ja schon. Und die letzten 20-30% machen den Braten auch nicht mehr fett, jetzt ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wenn wir das eingeführt haben mit dem EC-Trinkgeld. Ich will das auch wirklich 100.000-prozentig sicher haben, weil du weißt ja, wie schnell man Sachen verkehrt machen kann, die logisch klangen, und auf einmal ist das dann doch falsch und dann darf ich nämlich auf einmal das Trinkgeld versteuern im Nachhinein. Deswegen segne ich das jetzt auch noch ab, ne? 100-prozentig. Also das ist noch nicht, ist so 99, das sage ich auch nicht mehr, 99%, das habe ich auch damals gesagt. Nee, ist so zum größten Teil eigentlich schon durch, aber ich habe noch nicht das 100%ige, okay, fehlt noch so ein kleines bisschen von der Steuerberaterin noch, die informiert sich jetzt nochmal, ob das dann geht.
Okay, ich bin ja hauptberuflich Friseur und ich bin ja kein Journalist, aber ich versuche mich natürlich auf unsere Gespräche bestmöglich vorzubereiten. Und deswegen habe ich bei Facebook in den letzten Tagen mal ein paar Beiträge von dir gelesen mit den Kommentaren, die du bekommen hast. Und da war ein Thema, das von mehreren Personen angesprochen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es Kunden sind oder Friseure, da mir die Namen nichts gesagt haben. Aber da wurde gesprochen, wenn man einen Salon hat, wo man sagt, man nimmt nur noch Bargeld, dass es dann ein Nachteil für die Kunden ist, dass man zu transparent ist und dass das so der Beginn von allem ist. Wie bitte?
Du meinst kein Bargeld.
Kein Bargeld. Also wo explizit, das waren mehrere Personen, die zu dir geschrieben haben, mir geht's jetzt gar nicht um dich, Michael, oder um euren Salon, sondern mir geht's darum, dass heute ist es Michael Brettmann, morgen ist es, was weiß ich, das und das andere Geschäft, dann die Drogeriekette, dann der und der, und irgendwann habe ich gar kein Bargeld mehr. Und das nervt mich. Kannst du diese Sichtweise verstehen?
Natürlich kann ich es verstehen, weil ich bin natürlich auch kritisch. Ich habe ja auch George Orwell gelesen, zweimal sogar. Einmal vor 40 Jahren und einmal jetzt letztes Jahr. Ich sehe das auch mit ganz großen Bedenken mit diesem Überwachungsstaat in China und auch was hier abläuft in Deutschland. Aber der Drop ist in Deutschland sowieso schon gelutscht. Und wenn man sich gegen diese Kontrolle wehren möchte, dann werden wir ganz andere Probleme noch kriegen. Also es ist ja nicht so, dass das nachvollziehbar ist immer. Bei Apple Pay zum Beispiel ist es nicht nachvollziehbar. Ne? Also es ist nicht so, dass jede Kartenzahlung nachvollziehbar ist. Es gibt ja auch so Guthabenkarten, die man nehmen kann, auch noch. Also es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, mit Karte zu bezahlen, dass es anonym ist. Das Problem ist eher familienintern, wenn die Ehefrau mit der EC-Karte ihren Friseur bezahlt und der Ehemann abends sieht, wie viel Geld die Frau beim Friseur gelassen hat. Das ist das Problem, was wir jetzt haben.
Ja, kann gut sein. Aktuell,
ja, sicherlich, das ist natürlich ein Problem. Normalerweise dann wird dann ein bisschen beim Einkauf gespart und dafür kriegt sie halt die Haare schön. Das fällt ja bei Bargeld nicht auf. Aber wenn auf einmal eine EC-Zahlung ist vom Friseur Brettmann, 130 Euro, und dann sagt sein Mann nicht mehr, was warst denn so lange beim Friseur, sondern was sagt er, wie viel Geld hast du ausgegeben? Also das ist wirklich ein Problem. Es gibt auch Frauen, die wirklich immer noch abhängig sind vom Mann und dem auch wirklich erklären müssen, wo sie ihr Geld lassen. Und das ist, die Kunden, die wird man vielleicht verlieren. Ne? Also das ist dann das Problem. Der totalitäre Staat, das ist ein Thema, da will ich auch gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, weil das ist ein Albtraum. Und die Diskussion, die du da meinst, Weißt du, es ist ja jetzt schon da. Wenn du siehst, die Steuerprüfung, wie die teilweise abgehalten wird, wie ungerecht die abgehalten wird, bei dem einen gar nicht und bei dem anderen dann bis in die letzte Klamotte, bis in die letzte Datei. Es ist ja schon so. Also von unserer Unternehmerseite her, und das erkläre ich auch gerne, dass ich sage, pass mal auf, wir sind schon in der Kontrolle. Als selbstständiger Unternehmer habe ich überhaupt gar keine Rechte mehr. Die können ohne Ankündigung kommen, meine Kasse zählen. Das wäre ja undenkbar gewesen vor 20 Jahren.
Das stimmt, na klar.
Das ist ja schon passiert. Also es ist ja schon so, dass wir ja total unter Kontrolle sind. Ich kann mich an dem gar nicht mehr entziehen. Und im Grunde genommen erleichtert es mir dann nur das letzte Stück, dass ich sage, okay, kein Bargeld mehr. Was für eine Erleichterung bei der Kassennachschau. Ne? Also das ist für mich einfach ein Stück Sicherheit. Und es gibt zum Beispiel auch einen Friseur, da bezahlt man schon den ganzen Besuch vorher. Das heißt, du gehst nur noch rein und lässt dich behandeln und gehst wieder raus. Ne? Also das gibt es auch schon.
In Deutschland?
Ja, in Deutschland. Ich glaube, der ist sogar Salon des Jahres geworden. Das war ein sehr moderner Salon. Ich hatte nur den Namen nicht auf dem Schirm. Ne? Also, aber ich finde einfach immer, das größte Problem in diesem Land ist einfach, dass wir uns immer allem verschließen, was neu ist. Und immer allem Unbekannten. Und ich finde die Kameraüberwachung viel bedenklicher, was Datenschutz angeht. Andererseits finde ich das aber auch wirklich beruhigend, wenn die manchmal ist, die Kameraüberwachung. Aber das, was da in China läuft mit der Kameraüberwachung, das finde ich tausendmal schlimmer. Du wirst ja jedes Mal, wenn du Geld abhebst am Geldautomaten, wirst du ja auch fotografiert. Ne? Ist da auch nicht jedem bekannt. Ne? Und das ist schon gelutscht. Also wir haben schon gar nicht mehr diese Freiheit, die wir mal kannten. Die Kontrolle ist auf der Unternehmerseite, ist die ja schon da. Wenn du ein ehrlicher Unternehmer
bist. Da würde ich dir völlig zustimmen. Und das, was du gerade eben gesagt hast, was dir so auf den Keks geht, ich bin da immer so zwiegespalten. Ne? Auf der einen Seite finde ich auch, haben wir in Deutschland immer diese Bedenkenträger. Wir gucken immer erstmal, warum etwas nicht gut ist, was nicht funktioniert. Das finde ich ganz schwierig und ganz schlimm, weil es hindert auch. Auf der anderen Seite will man natürlich aber auch nicht naiv durchs Leben gehen. Und ich kann das schon verstehen, dass wenn man irgendwas hört oder sich mit denen beschäftigt, dass man nicht immer nur blind die Vorteile sieht und sich irgendwas schönrechnet, sondern dass man natürlich auch sieht, okay, was sind denn die Nachteile? Ne? Oder woran muss noch gearbeitet werden? Und du hast es eben so im Nebensatz gesagt. Wir haben das ja schon lange und überall, dass wir in jeden Supermarkt gehen und finden von Amazon und Ikea und Xbox und PlayStation und Spotify die ganzen Karten, die man kaufen kann. Und ich glaube, dass das sogar noch weitergeht, ne? Dass man sagen kann, also es gibt jetzt vielleicht gibt es auch schon und du lässt mich gleich aus, ne? Aber dass man sich irgendwo Gutscheinkarten kaufen kann im Wert von 200-300 Euro und bezahlt dann ganz normal wie mit einer EC-Karte. Aber zeigt es halt nicht an, wer genau war, um was zu bezahlen.
Ja, aber Apple Pay zeigt es ja auch nicht an.
Das hattest du ja gerade gesagt. Da kam mein Gedanke her, genau.
Also das ist ja, da ist ja Apple auch sehr, sehr vorsichtig, weil die ja genau sich dessen bewusst sind. Wir werden gewisse Dinge nicht aufhalten können. Und ich weiß, ich habe ja die Diskutiererei. Es ist natürlich blöd, wenn man sich ergibt und das alles so zulässt. Aber wir verlieren halt auch einfach den Anschluss an viele Dinge. Und wenn du siehst...
Wenn du sagst wir, meinst du jetzt die deutschen Friseure oder wen meinst du mit wir? Nee,
Deutschland allgemein.
Ach, Deutschland allgemein. Allgemein.
Ja. Wenn man überlegt, mal 3 Jahre lang gibt es schon Apple Pay in England. Und mit dieser Uhr kannst du den Parkschein bezahlen, du kannst in die U-Bahn fahren. Was für eine Erleichterung. Also du musst diese blöden Karten nicht alle sammeln. Ich habe zum Beispiel Münzgeld habe ich schon seit Jahren nicht mehr, großartig. Ne? Also mein Problem ist wirklich immer noch, wenn ich in einen Laden komme, wo keine Karten angenommen werden, weil die sind ja die Regel eigentlich. Ne? Und also das ist einfach so praktisch, so eine Erleichterung. In der U-Bahn in England mal eben mit der Apple Watch dahin und du drückst zweimal den Knopf, das ist halt einfach ein Stück Freiheit für mich auch. Ich kann dann auch. Was war das früher für ein Albtraum auf der Messe in England, als es noch keine Kartenzahlung gab? Der Geldautomat, die Schlange an dem Geldautomaten. Und im Übrigen, Geldautomaten, die sind ja jetzt immer mehr kaputt. Also wie oft stehe ich an Geldautomaten?
Was?
ja, dass ich dann kein Geld kriege oder dann sind dann
Das kannst du jetzt aber bitte nicht verallgemeinern. Also in Hamburg bin ich noch an keinem kaputten in Wuppertal höchstwahrscheinlich sind ja. Die alle jetzt schon kaputt gegangen. Sag mal,
ja, es ist halt. Also ganz kurz.
Ja.
Ich habe so ein tolles Café bei mir, ne, um die Ecke. Das, ich sag mal keinen Namen, ne? Nur Barzahlung, ne? Ich gehe dann vorher zum Geldautomaten, heb dann extra einen 50-Euro-Schein ab, damit ich da bezahlen kann, weil ich ja kein Kleingeld habe. Gehe dann mit dem 50-Euro-Schein, also erstmal zum Geldautomaten, dann in meinem Lieblingscafé, gehe rein und bestelle einen Cappuccino. Und dann sagt die zu mir, haben Sie vielleicht 60 Cent klein? Und ich so, nein, aber ich habe Apple Pay. Dieses Wechselgeld. Dann haben sie noch nicht mal das Wechselgeld da.
Ne? Aber warte mal ganz kurz. Aber dann unterstützt du ja Geschäfte, wo sie explizit sagen, ist nur Barzahlung möglich.
Du, ich verurteile das ja gar nicht. Von mir aus soll es noch mehr Friseure geben, die nur Bargeld nehmen oder alles. Ich persönlich meide die Läden meistens. Also der Kaffee ist wirklich gut in dem Café. Ne? Ja. Aber es ist für mich wirklich anstrengend, japanisch zum Beispiel essen zu gehen. Wir essen sehr gerne Sushi und die nehmen keine Karte. Ich weiß doch nicht, wenn ich zu viert bin und ich lade jemanden zum Essen ein, ob das 50, 100 oder 150 Euro. Dann soll ich 150 Euro abheben, nur für den Fall der Fälle, weil ich noch nicht weiß, wie viel ich bezahle. Also ich finde das unangenehm. Ne? Mhm. Aber ich erwarte nicht, dass das alles auf bargeldlos umgestellt wird. Ich finde es aber schön, dass ich sagen kann, hier bitte, wir nehmen kein Bargeld, wir sind ehrlich. Das ist ein Zeichen dafür. Man kann dafür ausgehen, wenn ein Laden überhaupt keine Kartenzahlung macht, finde ich mittlerweile, gibt es keinen Grund mehr für. Vor allen Dingen, weil die Gebühren ja auch viel billiger geworden sind. Ne? Also ist ja nicht mehr so teuer wie früher, was immer gesagt wird. Das
stimmt, ja, klar. Ne? Du sag mal, zum Schluss unseres Gespräches. Du bist einer der Gründer einer Facebook-Gruppe, die heißt Bargeldlose Friseure. Und da habe ich jetzt gesehen, aktuell habt ihr 126 Mitglieder. Wie viele von denen sind denn jetzt so konsequent wie du und machen das schon? Und wie viele von denen spielen vielleicht nur mit dem Gedanken, das zu machen? Hast du da also ungefähr ein Gefühl?
Ich weiß, von vieren kenne ich, die es schon gemacht haben. Und ich glaube, 13, die es jetzt zum spätesten ersten Jahr noch umstellen.
Okay, also dann sind wir ungefähr bei, keine Ahnung, 20, 30, die das ganz konsequent machen und die anderen, die sich zumindest gedanklich damit beschäftigen. Ja. Und was sind da so die meisten Fragen, die da aufkommen? Also was besprecht ihr da?
Thema Trinkgeld.
Das
erste.
Klar.
Welche Art der Zahlungsmethoden? Und was ganz, ganz wichtig ist, für alle ganz sowieso wichtig ist, der Terminal, was für Gebühren die haben. Da können wir uns da nämlich austauschen in der Gruppe.
Ah, gut.
Da gibt es nämlich riesige Unterschiede mittlerweile. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig, sich da zu informieren. Übrigens, wir haben ja noch ein zweites Geschäft in Oberbaum. Da stellen wir nicht um auf Bargeld los. Da sind wir noch nicht so weit. Ne?
Wie kommst du darauf, dass ihr da noch nicht so weit seid? Weil die Vorteile, die du uns jetzt die letzte halbe Stunde aufgezählt hast, die sind ja eigentlich allgemeingültig. Ja.
Nee, es ist einfach von der Kundenstruktur her. Wir haben nur 10-20% Kartenzahlung in dem Laden.
Ach so, okay.
Und da werde ich es aber so machen, dass ich jetzt ab nächste Woche wird Kartenzahlung um 1 oder 2 Euro billiger.
Naja, gut, das kriegt man ja auch manchmal so mit, ne, dass das dadurch so ein bisschen gelenkt wird.
Ja, aber das dauert da noch. Also es ist auch nicht so, ich erwarte auch nicht, dass ich jetzt hier, wer weiß, was für ein Vorbild bin, dass das alle nachmachen sollen. Das steht mir ja gar nicht zu. Aber es ist für mich einfach, weil ich ja nicht jeden Tag im Laden bin, eine riesen Erleichterung und es ist ein Stückchen Freiheit für mich, dass ich mir da keine Sorgen machen muss, immer wieder gebetsmühlenartig die Regeln zu sagen, dass das Geld stimmen muss und dass da Zettel reingelegt wird, wenn jemand einkaufen wird, geht. Ne? Also es ist einfach toll. Da haben wir das. Ein Thema haben wir vergessen, darf ich das noch nicht daher schieben.
Na?
Wie macht ihr das Thema in der Facebook-Gruppe? Das war ja die Frage. kommt daher. Ja, wie macht man das in Zukunft mit dem Einkaufen? Wir haben ja kein Bargeld mehr. Ne? Und wenn wir kein Bargeld, weil es gibt ja dann eben Läden, die früher haben immer 20 Euro rausgegeben und haben die Waschmittel gekauft. Und da haben wir jetzt eine EC-Karte für angeschafft, dass dann diese Zahlung mit der EC-Karte gemacht, also die Einkäufe mit der EC-Karte gemacht werden. Ne? Ja, also so, ich...
Also ich kann ja mal den Link von dieser Facebook-Gruppe hier in die Shownotes packen. Und da muss man sich bei euch irgendwie aber anmelden. Du kannst da nicht einfach so reingehen, glaube ich. Ne? Du musst dich da freischalten, ja, oder was?
Wieder so eine, es soll nicht so eine Gruppe unter den vielen Friseurgruppen wieder sein, sondern in diese Gruppe sollte man wirklich gehen, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, auf Bargeldlos umzustellen, weil wir wollen nicht in dieser Gruppe diskutieren, ob, sondern da geht es nur noch ums Wie, ne, bei der Umstellung.
Okay.
Das ist also ganz wichtig.
Michael!
Also es gibt da schon mehr Verhöre.
Ja, aber gut, also dieser, ja. Ich sag jetzt mal, dieser Aufruf, der war ja noch ganz wichtig. Ne? Für alle Hörerinnen und Hörer, die sich damit mit diesem Thema mit dir und mit den anderen Mitgliedern intensiv austauschen wollen, die können ja da versuchen und beantragen, in diese Gruppe zu kommen. Ich möchte mich bei dir, Michael, wirklich bedanken, dass du, wir haben das ja in der Mitte des Podcasts gehört, trotz gesundheitlich angeschlagenem Zustand dich hier diesen Fragen gestellt hast. Und ich denke, wir haben das gesamte Thema jetzt von verschiedenen Seiten mal angeleuchtet.
Es ist ein interessantes Thema.
Und es ist ja auch Work. Und es ist ja auch Work in Progress, ne? Es ist ja auch Work in Progress. Das heißt, kann ja gut sein, dass wir dann, keine Ahnung, im Frühjahr nächsten Jahres nochmal miteinander sprechen und sagen so, jetzt hast du die Erfahrung von 3, 4, 5 Monaten. Wie ist es denn gelaufen? Was ist denn passiert? Ich denke, das ist ein Thema, das uns auch im Jahr 2020 begleiten wird.
Oder wie ein Friseur in Österreich gesagt hat, im Februar hat er sowieso wieder auf Bargeld umgestellt.
Dann lade ich dich auch wieder ein. Michael, dir eine gute Besserung. Gruß an deine Frau. Ja, vielen Dank für deine Zeit und tschüss aus Hamburg.
Ja, gerne. Tschüss aus Wuppertal.
Naja, und dann ist da ja noch diese Sache mit dieser wunderbaren Spotify-Playlist. Am 9. und 10. November findet in Essen das nächste Intergouffeur-Festival statt. Darüber sprach ich ja bereits in diesem Podcast in Folge 007 mit dem deutschen Intergouffeur-Präsidenten Markus Herrmann. Und jetzt wurde auf Spotify die Playlist zum Festival veröffentlicht und diese steht für alle Spotify-User kostenlos zum Download bereit. Egal, ob man Intergouffeur-Mitglied ist oder nicht. Und auf dieser, ich weiß, ne, Musikgeschmäcker sind wirklich unterschiedlich, ne, aber ich ganz persönlich empfinde, auf dieser Playlist befinden sich 30 wundervolle Songs. Es sind coole Disco-House-Tracks, die zum Tanzen einladen und die Lust machen auf die Festival-Party am Sonntagabend, den 10. November. An der Zusammenstellung der Playlist durfte ich sogar ein bisschen mitwirken. Viele Vorschläge für diesen sogenannten Festival-Soundtrack kamen jedoch von dem DJ, der auf dem Festival auflegen wird. Und das ist ein echter Star der House-Szene. Er nennt sich Sugarstar. Und Sugarstar ist nicht nur ein weltweit angesagter DJ, sondern auch seit vielen Jahren ein ziemlich gefragter Musikproduzent. Er hat ziemlich viele Remixe erstellt. Einer davon ist auch auf dieser Playlist. Und als DJ hat Sugarstar in den letzten 18 Jahren weltweit in Clubs und auf Festivals begeistert. Er spielte und legte auf in New York City, in Sydney, in Bogota, Moskau, Miami und kürzlich auch in London. Und jetzt am 10. November tut er das in Essen. Und welche Songs er auflegt, die könnt ihr jetzt schon hören. Also den Soundtrack des Festivals gibt es jetzt schon, wie gesagt, auf Spotify für euch alle. Und ich finde diese Playlist wirklich wunderbar. Und ich packe den Link von dieser Playlist hier in die Shownotes. Hört unbedingt mal rein.
En mi corazón.
Das war Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast fast live aus Hamburg. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich am Mittwoch, den 13. November 2019, zu hören auf nunmaldeutlich.de, bei Spotify und auf allen gängigen Podcast-Apps. Wer Feedback schreiben möchte, der tut dies entweder auf unserer Facebook-Seite oder schreibt eine Mail an podcast@nunmaldeutlich.de. Danke für euer Interesse. Tschüss aus Hamburg.